Die Hanke Brothers, die Brüder des Kammermusikensembles aus Sindelfingen, hören auf die Namen David, Lukas, Jonathan und Fabian. Hier haben wir sie wiederum gehört mit dem Oliver Davis-Titel Earth. Und die Erde ist sowohl über als auch unter ihrer Oberfläche die Bühne für den Hauptdarsteller unserer Kulturmatinee. Hat den Hut auf, der Pilz, heißt es bei uns heute. Und den Hut in Sachen Pilzkunde hat Benjamin Haag auf. Der Mann ist Pilz-Sachverständiger, aber damit nicht genug. Er hat zudem Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert. Guten Morgen, Herr Haag.
Guten Morgen, Frau Juncker.
Was hat Sie zuerst fasziniert, die Philosophie oder die Pilze oder beides?
Ich denke, die Liebe zur Natur, die stand irgendwie schon doch ganz am Anfang. Also da hatte ich noch keine Vorstellung davon, was Philosophie überhaupt bedeuten sollte. Insofern würde ich sagen, die Pilze als wichtiger Teil der Natur, als wichtiger Teil des Lebens, die waren da schon irgendwie noch vorher da, aber noch nicht so ganz klar, sondern das war eher so eine allgemeine Liebe zur Natur.
Sie sind ja nicht nur Pilz-Sachverständiger, sondern auch Pilz-Coach-Ausbilder. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machen Sie da?
Pilz-Coaches sind Menschen, die sich für Pilze begeistern und diese Begeisterung weitergeben wollen an andere Menschen. Und um darauf vorbereitet zu sein, werden Pilzcoaches gezielt ausgebildet von uns Pilzcoach-Ausbildern unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Und da geht es um ganz unterschiedliche Dinge. Also wir machen Exkursionen gemeinsam, gehen in den Wald, finden Pilze und bestimmen Pilze. Es geht also darum, Arten kennenzulernen. Wir beschäftigen uns handwerklich, künstlerisch und kreativ mit Pilzen.
Das heißt?
Wir arbeiten aus dem Zunderschwamm, das ist ein Baumpilz, Zunderleder heraus, mit dem man wiederum Feuer machen kann. Wir machen Tinte aus den Schopftintlingen, das ist ein Pilz. Wir gewinnen Farbe aus bestimmten Pilzen und so weiter.
Jetzt läuft gerade im Kino der Film Wenn der Herbst naht. Auf dem Plakat sind viele Pilze abgebildet. Darin wird eine Frau im letzten Moment gerettet, weil sie ein Pilzgericht ihrer Mutter gegessen hat. Wie lange braucht es, bis man Pilze todsicher erkennen kann?
Also Pilze sicher zu bestimmen, ist mit Sicherheit eine Lebensaufgabe, wenn man sich zum Ziel setzt, möglichst viele bestimmen zu können. Wir sprechen in Europa von ungefähr 10.000 Großpilzen. Und meines Wissens gibt es niemanden, der sie alle auf den ersten Blick erkennen und bestimmen könnte. Wenn es aber darum geht, die tödlich giftigen Pilze, die wir in Europa haben, sicher bestimmen zu können, dann kann man das schon innerhalb weniger Monate oder weniger Jahre, denke ich, schaffen. Man sollte sie, das ist aus meiner Erfahrung ganz wichtig, tatsächlich auch mal live in der Hand gehabt haben. Sie also nur aus den Büchern zu kennen, würde nicht reichen, sie eindeutig zu bestimmen, weil es auch um Fragen von Geruch geht. Beispielsweise.
Also da ist so eine Pilzexkursion auf jeden Fall das richtige Mittel.
Ja, raus in die Natur, Pilze finden, Pilze bestimmen, am besten mit jemandem, der sich eben gut auskennt damit, das ist der ideale Weg.
Ja, Pilze sind ja irgendwie abgefahrene Wesen, nicht Tier, nicht Pflanze, sondern eben Pilz. Wie muss man sich das Leben von Pilzen vorstellen?
Ja, Pilze sind die meiste Zeit ihrer Existenz Schattenwesen. Also sie leben im Verborgenen, sie leben im Boden, sie leben im Baum, sie leben in anderen organischen Materialien. Pilze sind Fadenwesen, das beschreibt ihre Struktur am ehesten. Sie bestehen, wenn man sie sich anschauen würde, unter dem Mikroskop aus vielen kleinen Fäden, die sich dann wiederum zusammensetzen zu einem Myzel. Und das ist der eigentliche Pilz. Der verbirgt sich eben in Boden oder Baum. Das, was wir allgemein als Pilz bezeichnen, auch dann, wenn wir Pilze sammeln, das ist der Fruchtkörper des Pilzes, der dann ausgebildet wird, wenn die Bedingungen gut passen. Da geht es vor allem um Feuchtigkeit und den der Pilz dazu macht, diesen Fruchtkörper, um sich zu vermehren. Denn im Fruchtkörper bilden sich die Sporen, die dann wiederum für die Verbreitung des Pilzes sorgen.
Wenn der Fruchtkörper, den wir da sehen, nur dieser kleine Teil des Organismus ist, ist es deshalb so wichtig, den Pilz in Anführungszeichen ordentlich abzuschneiden, wenn man Pilze sammelt?
Beantworte ich mal ganz frech drauf. Die Frage sollte anders formuliert sein.
Okay.
Denn es kommt darauf an. Die Frage würde ich eher so formulieren, wie erntet man Pilze? Das wäre treffender formuliert. Und die Antwort darauf, die ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, um welchen Pilz es geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Röhrling sammeln möchte, das ist zum Beispiel der Steinpilz, dann empfiehlt es sich sehr, den herauszudrehen aus dem Boden.
Richtig.
Weil sich ein ganz wichtiger Teil, auch kulinarisch, also ein ganz leckerer Teil dieses Pilzes im Boden verbirgt.
Ja, jetzt erinnere ich mich.
Genau, und den würde ich verschenken, wenn ich den Pilz abschneiden würde oben. Das funktioniert aber zum Beispiel überhaupt nicht bei Stockschwämmchen. Das sind baumbewohnende Pilze, auch ein sehr leckerer Speisepilz. Die kann ich aber nicht rausdrehen, die würde ich abschneiden am Holz. Die zweite, vielleicht noch wichtigere Frage wäre, was habe ich eigentlich mit diesem Pilz vor? Kenne ich den schon gut? Dann kann ich zum Beispiel auch mal einen Pilz, der auf dem Boden wächst, abschneiden, weil ich genau weiß, was es ist. Kenne ich den Pilz aber noch nicht und möchte ihn erstmal bestimmen oder bestimmen lassen, dann sollte ich ihn unbedingt vollständig entnehmen. Das heißt, ich hebel ihn dann mit dem Messer so ein bisschen raus und gucke mir auch die Stielbasis an. Denn die Stielbasis kann bestimmungsrelevant sein. Es gibt viele Pilze, die wir vor allem und sehr gut daran erkennen, was sie für eine Stielbasis haben. Mhm. Zum Beispiel die Knollenblätterpilze.
Okay, die hochgiftig sind.
Ja.
Dieses Abschneiden, Rausdrehen, Raushebeln, schadet das diesem Pilz Organismus, diesem großen Myzel, und merkt er das? Und das ist ja keine Pflanze, sondern halb Tier. Hat er da Schmerzen, wenn man den da absäbelt?
Das wüsste ich jetzt erstmal so nicht. Also was ich empfehle ist, dass wir, wenn wir einen Pilz, nehmen wir jetzt mal wieder den Steinpilz, wenn wir den rausgedreht haben, dann bleibt da schon so ein sichtbares Loch zurück, dass wir das wieder schließen. Also ich würde dann wieder so ein bisschen Erde drauf machen und das Loch zumachen. Das hat aber vor allem den Hintergrund, dass das Myzel, also der eigentliche Pilz im Boden, nicht austrocknet durch die Sonne, durch den Wind. Das heißt, wir schützen den eigentlichen Organismus im Boden dadurch, dass wir wieder so ein bisschen Erde drauf machen. Mhm. Letztlich schadet, das gibt sogar Untersuchungen dazu, dass dem eigentlichen Organismus, dem Pilz, überhaupt nicht, wenn wir Pilze abernten.
Dieses unterirdische Myzel, wie groß kann das werden?
Da gibt es ja diesen einen ganz spektakulären Fund in den USA, in Oregon, der größte bekannte Pilz der Welt, überhaupt der größte bekannte lebende Organismus der Welt. Das ist ein Hallimasch, ein dunkler Hallimasch, um genau zu sein. Da gibt es also mehrere Arten. Und da gibt es verschiedene Schätzungen, aber man spricht so ungefähr von 800 bis 1000 Hektar Größe. Also das sind mehr als 1000 Fußballfelder, wenn man sich das mal so vorstellen möchte. Das ist vielleicht ein bisschen. Das Gewicht, schlappe 600 Tonnen. Und sein Alter auch geschätzt vorsichtig mindestens 1000 Jahre. Es gibt aber auch Schätzungen, dass er 2000 Jahre alt ist. Also ein ganz unglaubliches Lebewesen.
Ja, ein unglaubliches Lebewesen. Und überhaupt dieser ganze Organismus ist irgendwie unglaublich. Das heißt ja auch mal, die können miteinander kommunizieren, die Pilze. Stimmt das?
Ja, da gibt es eine ganz spannende Studie aus 2022. Die ist also noch relativ frisch. Da ist untersucht worden, ob Pilze elektrische Impulse von sich geben. Und das ist tatsächlich der Fall. Die Hyphen, das sind die Bestandteile, aus denen letztlich das Myzel zusammengesetzt ist, geben elektrische Impulse ab. Die Forschergruppe hat den Samtfußrübling und den Spaltblättling zum Beispiel, das sind zwei Pilze, die auch bei uns vorkommen, untersucht. Und da gab es ganz spannende Ergebnisse. Man hat nämlich festgestellt, dass es tatsächlich Ähnlichkeiten gibt, was das Spannungsmuster betrifft, mit der menschlichen Sprache. Man kann sich's kaum vorstellen. Man konnte dann auch erkennen, dass das wiederkehrende Muster sind. Bis zu 50 Wörter, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, sind das dann gewesen. Und 15 bis 20 davon sind häufiger aufgetreten. Also der Schluss, den die Forschergruppe daraus gezogen hat, ist, dass es tatsächlich sein könnte, dass Pilze mit diesen elektrischen Impulsen miteinander sich verständigen.
Spektakuläre Lebewesen, die auch sehr spektakulär aussehen oft. Pilz des Jahres ist zum Beispiel die amethystfarbene Wiesenkoralle, die auch irgendwie so aussieht. Was macht diesen Pilz besonders, außer seinem Aussehen?
Ja, es gibt aktuell zum Beispiel nur 40 Stellen in Deutschland, an denen dieser Pilz dokumentiert ist. Das ist also ein seltener Pilz in Deutschland, das kann man schon mal sagen. Er ist aber auch weltweit verbreitet auf der anderen Seite wieder, was so ein bisschen aus biologischer Perspektive dafür spricht, dass es ein sogenanntes Urzeitrelikt ist, also schon sehr, sehr alt ist. Die amethystfarbene Wiesenkoralle ist selten, weil sie vor allem extensiv genutzte und nährstoffarme Biotope bewohnt. Und davon gibt es immer weniger leider in Deutschland. Mhm. Also das ist diese intensive Landnutzung, die wir haben. Und vor allem, das ist übrigens für viele andere Pilze auch ein Problem, unsere Böden sind total und heillos überdüngt. Mhm. Und die DGFM, also die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, die ja jährlich den Pilz des Jahres benennt, die möchte mit der Wahl für 2025 auf diesen drohenden Verlust artenreicher Biotope hinweisen.
Haben Sie einen Lieblingspilz oder einen, den Sie besonders spannend finden?
Ja, also das wechselt manchmal so ein bisschen. Seltenheiten faszinieren mich natürlich. Also der Eichhase beispielsweise, das ist ein eher seltener Pilz, den finde ich ganz spannend. Der Tintenfischpilz hat eine faszinierende Form, er sieht wirklich aus wie ein Tintenfisch. Den finde ich immer ganz spannend, wenn ich den finde mal. Welcher Pilz mich irgendwie schon lange und auch immer noch ganz besonders begeistert und fasziniert, ist der flockenstielige Hexenröhrling. Von Pilzsammlern auch liebevoll Flocki genannt. Der hat eine merkwürdige Erscheinung so ein bisschen. Der hat alle Warnfarben, die man sich vorstellen kann, gelb, orange und rot. Also man denkt erstmal gar nicht, dass man den essen kann. Kann man aber tatsächlich. Wenn man ihn aufschneidet, passiert was ganz Zauberhaftes. Er verfärbt nämlich blitzartig blau. Wow. Also man denkt, was ist nun los? Und den kann ich nun ganz bestimmt nicht essen. Aber es ist tatsächlich einer der besten Speisepilze, die wir sogar haben.
Unfassbar.
Also, faszinierender Anblick, ganz tolle Erscheinung und dann auch noch kulinarisch was Besonderes.
Ja. Der flockenstielige Hexenröhrling, auch Flocki genannt, gefällt Benjamin Haar besonders gut. Danke Ihnen, schönen Sonntag noch.
Gleichfalls, ich danke Ihnen.
Und der Pilzatlas, den Benjamin Haag herausgegeben hat, heißt Samtfuß, Holzstielchen und Zottelmähne. Und Sie können den gewinnen, wenn Sie gleich unser Rätsel lösen in der SWR Kultur Pilzmatinee.